Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich bin überwältigt, dankbar und fühle mich sehr geehrt, benannt worden zu sein durch den Europäischen Rat als Vorschlag, als Präsidentin der Europäischen Kommission.
Ich finde, man kann es richtig heraushören. Ursula von der Leyen fühlt sich nicht nur geehrt, sie klingt, wie alle anderen übrigens auch, selbst sehr überrascht von der Nominierung für den Spitzenjob in Europa. Ihre Mitarbeiter haben sich dann gleich ans Telefon gesetzt, um in Brüssel Büroräume zu organisieren und Gesprächstermine anzuleiern. Zur gleichen Zeit empörte sich in Berlin die Opposition über den Verrat an der europäischen Demokratie, allen voran die SPD. Und Malu Dreyer, die kommissarische Vorsitzende, die klang im Vergleich zu manch anderem Genossen da geradezu milde.
Die SPD möchte das Europäische Parlament stärken und damit die Demokratie in Europa stärken. Und damit zusammenhängt auch das Prinzip der Spitzenkandidaten. Das ist leider nicht erfüllt bei dem Vorschlag. Deshalb haben wir uns nicht imstande gefühlt, dem zuzustimmen. Das Europäische Parlament hat jetzt als nächstes das Wort.
In der Tat, das EU-Parlament ist am Zug. Dienstag soll abgestimmt werden und man kann sagen, die Wahl ist alles andere als sicher. Heute war Ursula von der Leyen in gleich drei Fraktionen zu Gast. Darüber erfahren wir gleich mehr von unserer Korrespondentin in Brüssel.
Ich werde hier keine Wahrsagerei betreiben. Sie ist noch dabei, Stimmen zu gewinnen. Wenn die Wahl nächste Woche stattfindet, hat sie gute Chancen, aber 100% garantiert ist es nicht.
Und aus Berlin hören wir, was die Bundesregierung gegen die wachsende Ungleichheit zwischen Regionen und zwischen Städten und ländlichen Gegenden unternehmen will. Denn es gibt einige Kritik daran, wie die Koalition dieses Thema angeht. Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. 374 Stimmen braucht Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament, um an die Spitze der EU-Kommission gewählt zu werden. Das ist alles andere als ein Selbstläufer. Groß ist und groß bleibt auch die Verärgerung unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Besonders empört sind die Sozialdemokraten aus Deutschland, zum Beispiel Katharina Barley.
Wir haben jetzt eine Europawahl gesehen mit gestiegener Wahlbeteiligung, wo die Menschen sich entscheiden konnten zwischen Spitzenkandidaten. Das war auch von vornherein so angekündigt worden. Ursula von der Leyen kennt man in Deutschland in der Bevölkerung, im Rest Europas kennt sie kein Mensch. Und es ist nicht das Versprechen, das den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben wurde, dass sie entscheiden können, wer hier tatsächlich EU-Kommissionspräsident wird.
Diese Stimme kann Ursula von der Leyen wohl vergessen, vielleicht auch die der anderen 15 Sozialdemokraten aus Deutschland. Aber was ist mit den anderen 138 aus dieser Fraktion im Europäischen Parlament? Was ist mit den skeptischen Liberalen? Was mit den mindestens ebenso skeptischen Grünen? In allen drei Fraktionen ist Ursula von der Leyen heute zu Gast. Unter den Augen von Bettina Klein. Grüß dich nach Brüssel, hallo.
Hallo.
Egal, wie man nun zu Ursula von der Leyen steht, können wir am Anfang erstmal festhalten, eines ist klar, das ist eine ganz schöne Ochsentour für die CDU-Politikerin, schon wenn man bedenkt, dass sie erst seit kurzer Zeit weiß, um was es geht und aus dem Stand jetzt Antworten auf praktisch alle wichtigen Fragen auf dem europäischen Parkett geben muss.
Das kann man wohl sagen. Sie hat ja einen ersten Besuch in einer Fraktion schon letzte Woche absolviert, in der EVP. Das war in Straßburg noch. Dann war sie am Montag bei den Grünen. Und heute wird sie drei Fraktionen besuchen, beziehungsweise hat sie schon besucht, die Sozialdemokraten am Vormittag. Dann haben wir hier gerade mehr als 2 Stunden Live-Übertragung ihrer Anhörung der Fragen und Antworten der liberalen Fraktion, die ja seit jüngstem Renew Europe heißt, angesehen. Dann wird sie heute Nachmittag bei den Grünen ebenfalls nochmal 2 Stunden unter Live-Publikum, also alle können das weltweit sich anschauen, sofern sie Interesse haben. Das ist schon mal was. Und dafür hat sie zumindest jetzt bei den Liberalen, wenn sie jetzt auch die physische Verfassung anspielen, wirklich eine blendende Figur gemacht, muss man sagen. Natürlich hat sie auf vieles erst nochmal allgemein geantwortet und daher sagen die Liberalen auch, wir möchten gerne auf folgende Fragen klare Antworten und klare Verpflichtungen bis nächste Woche, wenn die Wahl, so ist es bisher geplant, über die Bühne gehen soll.
Jetzt ist es ja bedauerlicherweise so, dass die Liberalen das quasi im Netz öffentlich übertragen und die Grünen werden das auch tun. Und zu allem kommt noch dazu, dass wir jetzt sprechen, wo der Tag noch nicht ganz rum ist, aber irgendwann muss dieser Podcast ja auch online gehen. Bei den Sozialdemokraten war das alles hinter verschlossenen Türen. Kannst du sozusagen vor der Tür stehen, trotzdem sagen, die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, das ist die härteste Nuss für Ursula von der Leyen?
Ja, abgesehen von den Fraktionen, von denen man ausgehen kann, dass sie ohnehin gegen sie stimmen werden. Ja, das sind die Linken, das sind die ganz Rechten. wahrscheinlich. Es wird in den anderen Fraktionen auch die Frage sein, wie viele Abweichler gibt es da? Bei den Liberalen war ja davon die Rede, vielleicht wird die Hälfte nicht für sie stimmen. Bei der EVP geht man davon aus, gut zwei Handvoll werden nicht für sie stimmen. Man muss mal sagen, dass die deutschen Sozialdemokraten stellen 16 Abgeordnete von 154. Das ist etwas mehr als ein Zehntel der Fraktion. Das heißt, wenn die davon sprechen, Europa-SPD, dann klingt das immer so, als sei das die sozialdemokratische Fraktion. Das ist aber nicht der Fall. Europa-SPD, dieser Name bezieht sich auf die 16 deutschen Sozialdemokraten. In der vergangenen Woche aus Straßburg habe ich schon berichtet, dass die Stimmung in der Sozialdemokratie in etwa 50-50 ist. Andere Stimmen haben gesagt 60 pro Ursula von der Leyen, 40 dagegen. Es ist eine geheime Wahl. Es herrscht nicht in dem Maße ein Fraktionszwang wie in Deutschland. Das heißt, natürlich sind da Überraschungen noch möglich. Und interessant ist ja, dass die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, eine Spanierin, hat sich kurz nach der Sitzung öffentlich geäußert und hat gesagt, wir hatten eine erste Gelegenheit, wir haben unsere Botschaften klar gemacht und wir werden unsere Diskussion hier fortsetzen und werden nächste Woche entscheiden, wie wir abstimmen. Hoffentlich, sagte sie, in einer gemeinsamen Position. Also auch dort wartet man auf Antworten. Und wie gesagt, auch innerhalb der sozialdemokratischen Abgeordneten in Europa waren die deutschen Sozialdemokraten die schnellsten und die entschiedensten Kritiker, und zwar noch bevor Ursula von der Leyen die Gelegenheit hatte, sich hier zu äußern.
Das kann ja auch damit zu tun haben, Bettina, dass nicht nur eine Spanierin an der Spitze der sozialdemokratischen Fraktion steht, sondern dass es auch der spanische Ministerpräsident war, der im Rat wiederum ja dem Personalpaket zugestimmt hat. Und spanischen Abgeordneten wissen ja auch, dass dabei unter anderem, wenn man es so ausdrücken will, ein Außenbeauftragter der Europäischen Union aus Spanien dabei herumkommen wird. Das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle, anders als bei den ganz kategorischen aus Berlin.
Naja, natürlich, man muss sozusagen sagen, das ist innerhalb der europäischen Parteifamilien ist das abgesprochen gewesen. Und was die deutschen Sozialdemokraten halt jetzt Pedro Sanchez vorwerfen, ist, dass er eben als Verhandlungsführer zu sehr auf spanische Interessen geschaut hat. Man muss auch sagen, die Italiener als zweitstärkste Gruppe in der sozialdemokratischen Fraktion haben wir zum Beispiel einen Parlamentspräsidenten bekommen. Das heißt, natürlich ist man dort eher gewillt, sich daran zu halten. Auch die Skandinavier sind eher dabei, das Personalpaket zu unterstützen. Wie gesagt, die Deutschen, die Franzosen, Benelux eher kritisch Richtung Ursula von der Leyen. Das Bild ist gemischt und wie es am Ende ausgeht, das wird man nächste Woche festlegen. Und wie es dann tatsächlich sich im Wahlergebnis niederschlägt, das werden wir dann wahrscheinlich Mitte der Woche erfahren, wenn das überhaupt dabei bleibt bei der Wahl.
Und wenn du jetzt sagst, verschiedentlich war zu heute zu hören, also da brauchen wir noch konkrete Antworten, da brauchen wir noch konkrete Zusagen bis zum Wahltermin am nächsten Dienstag. Was heißt denn das eigentlich? Was kann Ursula von der Leyen bieten und was kann sie eben nicht bieten?
Naja, die Anforderungen sind mehr oder weniger konkret formuliert worden. Das ist ja sozusagen alles hier ein ongoing process und wir verfolgen das sozusagen mehr oder weniger rund um die Uhr. Die spanische Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten hat gesagt, wir fordern sozusagen engagierte Klimapolitik, Migration, Geschlechtergleichgerechtigkeit ist für uns ganz wichtig. Wir wollen Europa verändern in ein feminines Europa. Die soziale Säule muss gestärkt werden. Spezifische Forderungen haben sie Ursula von der Leyen mitgegeben und da, sagt sie, warten wir nun auf Rückmeldung. Ähnlich ist das bei den Liberalen. Da hat der Fraktionsvorsitzende gerade noch mal nach den über 2 Stunden Anhörungen noch mal von 1 bis 4 die Forderungen aufgelistet. Ich kann hier gerade noch mal gucken, ich habe es mir gerade noch mal aufgeschrieben. Also die sagen erstens, bedeutsam für uns, die liberale Fraktion, erstens Demokratisierung der Wahl. Das heißt, es muss eine Konferenz für die Zukunft Europas geben. Das Spitzenkandidatenmodell muss festgeschrieben werden, aber vor allem die länderübergreifende Listen, transnationale Listen genannt, die ja Macron von Anfang an wollte, was die EVP nicht wollte. Und das war ja ein Grund, weshalb er jetzt die Spitzenkandidaten eigentlich abgelehnt hat. Also Demokratisierung, institutionelle Veränderungen wollen die Liberalen. Zweitens Rechtsstaatlichkeit, da fordern sie einen Mechanismus, dass alle die Rechtsstaatlichkeit respektieren und zwar zusammen mit Sanktionen, die dann auch verhängt werden können. Das ist im Augenblick schon der alten Kommission im Gespräch. Man verlangt, dass sie da was auf den Tisch legt und sich dazu bekennt und sagt, genauso werden wir das in Zukunft machen. Dritter Punkt bei den Liberalen, ökonomische Entwicklung. Aber zusammen eben mit der Klimapolitik, mit der Stärkung der Digitalisierung. Und dann vierter Punkt war noch Sicherheit in Europa, Migration, starke Zusammenarbeit in militärischer Hinsicht, Nachbarschaftspolitik.
Also jede Menge Forderungen, mit denen Ursula von der Leyen umgehen muss. Ich will mal eine herausgreifen, die du auch erwähnt hast zum Stichwort Demokratisierung, nämlich dieses Spitzenkandidatenprinzip und wie es damit jetzt weitergeht. Werden da jetzt auch Forderungen an Ursula von der Leyen herangetragen, die sie alleine ja beim besten Willen gar nicht entscheiden kann, weil das ja auch wiederum der Europäische Rat ein Wörtchen mitzureden hat. Also wird jetzt alles Mögliche bei ihr abgeladen, was eigentlich dann zwischen Kommission, Rat und Parlament erst in Zukunft irgendwie beredet werden könnte.
Natürlich auch das. Und was man aber von ihr mindestens eben haben möchte, ist, dass sie sich jetzt klar positioniert und dass sie verspricht, die Wünsche des Parlaments zu unterstützen. Mehr kann sie im Augenblick nicht machen. Die Kommission kann sozusagen initiativ werden und Gesetzesvorschläge auf den Tisch legen. Sie kann sozusagen die Staats- und Regierungschefs zu diesem und jenem aufrufen. Man kann dieses Amt schon auch durchaus so oder so gestalten. Und man will ja von ihr eben einfach ein klares Commitment, ein klares Bekenntnis, eine Verpflichtung zu bestimmten Zielen, von denen man dann ausgehen kann, dass sie auf jeden Fall, sofern es in ihrer Macht steht, das ganz offen und nachdrücklich zumindest unterstützt, wenn sie es auch nicht entscheiden kann.
Ursula von der Leyen hat ja ganz zum Anfang gesagt, sie will viel zuhören. Sie will dann aber am Ende so etwas wie eine Vision für das Europa der Zukunft präsentieren. Hast du schon ein paar Puzzlesteine in der Hand, eine Ahnung davon, wie diese Vision am Ende denn aussehen könnte?
Ich glaube, man kann das auf jeden Fall fassen unter pro-europäisch. Und dieses Schlagwort, das ist kein Wunder, sie hat sich immer als eine solche präsentiert. Sie hat sich auch als solche als Ministerin hier im Rat so gegeben. Ich fand es schon ganz interessant, was so zwischen den Zeilen auch durchkam. Sie muss ja das Kunststück jetzt wirklich fertig bringen, einen Interessenausgleich herzustellen. Böse Zungen sagen ja auch, sie verspricht den einen dieses, den anderen jenes. Und möglicherweise verspricht sie dir auch Dinge, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Ich glaube, dass das zu ihren Stärken gehört, da diese Balance hinzubekommen. Sie kann vielleicht nicht alles und hat vielleicht auch einige Fehler gemacht in ihrer Laufbahn, aber ich glaube, dass ihr das liegen wird, diesen Ausgleich zu sagen, zumindest verbal erstmal zu formulieren. Und man konnte auch ganz gut durchhören, das, was uns ja seit Monaten und Jahren hier eigentlich beschäftigt und worin sie eben auch eingebunden ist als Verteidigungsministerin, die hier regelmäßig zu den europäischen Ministertreffen kommt und eben aber auch zu den NATO-Treffen kommt, ein Europa zu positionieren, das sich wirklich auch in der Welt behaupten kann. Stichwort Außenpolitik. Wir haben de facto 28 Außenpolitiken und die bisherige Außenbeauftragte Mogherini hat, bevor sie ihr Amt angetreten hat, gesagt, wir brauchen keine 29. Außenpolitik. So, und wenn hier Leute anrufen bei mir in Brüssel und sagen, was sagt denn die EU, ist das oftmals einfach sehr, sehr schwer, darauf eine einzige Antwort zu geben. Und Ursula von der Leyen hat ganz klar gesagt, wir brauchen, was die Außenpolitik angeht, ein Mehrstimmigkeitsprinzip im Vergleich zu Einstimmigkeit, weil wir nicht schnell genug reagieren können. Und bis sich alle 28 oder irgendwann 27 Staaten geeinigt haben, ist die Krise schon wieder vorbei und wir gehen zur nächsten. Auch das kann sie nicht entscheiden. Nur ist schon eine Frage, wie stark sich die Kommission in der Frage künftig positionieren wird. Denn Frau Mogherini hat bisher zu denen gehört, die beim Thema nur Mehrstimmigkeit bei der Außenpolitik eher gebremst haben. Das ist ja auch interessant. Und es gibt natürlich, man merkt das schon, so viele, viele, viele Themenfelder, mit denen sich die Europäische Union, die Kommission beschäftigt, dass man also noch Stunden weiterreden könnte. Aber das fiel mir einfach auf, was sie da genannt hat.
Eine große Überraschung ist es nicht, was eine Kommission der Bundesregierung jetzt festgestellt hat. Es gibt große Ungleichheiten in den Lebensverhältnissen in Deutschland, was das Einkommen angeht, was Beschäftigungsmöglichkeiten angeht, aber auch zum Beispiel die Anbindung an den Verkehr oder an den Mobilfunk. Ungewöhnlich und durchaus bemerkenswert ist aber, dass die vielen Mitglieder einer speziellen Kommission heute gar keine gemeinsamen Empfehlungen vorgelegt und vorgetragen haben. Stattdessen sind nur Innenminister Horst Seehofer, Familienministerin Franziska Giffey und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor die Presse gegangen mit ihrer ganz eigenen Bewertung der Analyse. Gudula Geuter hat das heute in unserem Hauptstadtstudio verfolgt und schon die letzten Tage für uns beobachtet. Hallo Gudula, Grüße nach Berlin.
Hallo, grüß dich.
Warum hat es denn schon im Vorfeld dieses Termins heute so viel Kritik gegeben?
Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist das, was du eben schon angesprochen hast, nämlich, dass nicht alle zusammen vor die Presse getreten sind. Und das heißt eben auch vielfach, dass es noch gar keine Lösung gegeben hat. Zum Beispiel ein Punkt, das war eine eigene Arbeitsgruppe, nur um das mal rauszugreifen, die Altschulden von Kommunen, da kommen wir vielleicht auch noch näher drauf. Das heißt also, das sind vor allem Weststädte, die über die Kassenkredite sich über Jahrzehnte oder viele Jahre verschuldet haben. Da hat es überhaupt keine Lösung gegeben. Und was der Bund jetzt deswegen nur dazu sagen kann, ist, wir sind bereit, da irgendwie einen Schritt auf euch zuzugehen. Wir machen aber das nur mit euch, nämlich mit den Ländern und mit den Kommunen zusammen. Das heißt, erstmal, bis man nicht weiter verhandelt, gibt es gar nichts. Das ist natürlich für so eine Kommission, die sich zusammensetzt, um zu Ergebnissen zu kommen, eine unbefriedigende Lösung. Das ist ein Punkt. Und dann aber auch für das, du hast es ja gesagt, das, was heute vorgestellt wurde, ist das, was der Bund machen kann, sind die Schlussfolgerungen des Bundes für sein eigenes Handeln. Und da gibt es sehr wenig Zahlen. Es geht um Entscheidungsstrukturen, es geht um Priorisierung, aber es geht nicht, wir nehmen jetzt für Thema A so und so viel Milliarden in die Hand. Deswegen hat eben zum Beispiel der Präsident des Städtetages, Burkhard Jung, gesagt, es sei kein großer Wurf, hat aber hinzugefügt, immerhin und so weiter. Die Grünen und sicherlich auch andere, das war jetzt die erste Reaktion, sind vernichtend. Britta Hasselmann sagt, es gebe kein abgestimmtes Konzept, nur Lippenbekenntnisse von Innenminister Seehofer ohne Berücksichtigung der Stimmen aus den Bundesländern und Kommunen. Ein enttäuschendes Signal. Das ist natürlich auch eine politische Bewertung, aber es ist also auf verschiedenen Ebenen, dass Leute enttäuscht sind.
Und wir müssen vielleicht dann noch der Vollständigkeit halber quasi hinzufügen, in dieser Kommission haben neben drei Ministerien und Vertretern diverser anderer Ministerien auch Vertreter der Bundesländer gesessen. Es haben da gesessen Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, also eben zum Beispiel des Städtetags, aber auch des Städte- und Gemeindebundes, auch des Landkreistages. Und die ursprüngliche Idee war, alle setzen sich zusammen, beraten monatelang in Arbeitsgruppen
und in großer Runde.
Das haben sie auch getan. Und dann war natürlich die Vorstellung, okay, alle einigen sich auf das, was jetzt am dringendsten ist und verständigen sich möglicherweise hoffentlich schon auf ein paar klare Punkte, wie es jetzt vorangehen soll bei diesem lange schon erkannten Problem. Und das ist eben eine der Enttäuschungen und Anlass für Kritik heute, dass da jetzt erstmal nur der Bund sagt, also wir erzählen erstmal, wie wir die Dinge sehen.
Ja, und das ist wiederum, muss aber nicht nur Schuld des Bundes sein. Also es wird kolportiert, das Finanzministerium sei irgendwann aus der zuständigen Arbeitsgruppe einfach hinausgelaufen, sodass es da auch tatsächlich wohl gar keine Schlussfolgerungen gab, keine einheitlichen. Aber zum Teil ist es eben auch so, dass wohl einfach die Interessen wirklich so gegensätzlich sind, dass auch andere nicht zusammengekommen sind, dass also auch zum Beispiel die kommunalen Spitzenverbände durchaus unterschiedlicher Meinung in manchen Fragen waren. Eben
bei den Altschulden zum Beispiel.
Zum Beispiel bei den Altschulden, da sind sie sich wohl einig, dass das irgendwie gelöst werden muss, aber welche Priorität das hat und ob dafür, das geht eben überwiegend um Städte und ob deswegen das platte Land dafür weniger Geld kriegen soll, da sind sich dann eben der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag nicht einig. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man da nur auf den Bund gucken könnte und es ist insgesamt eben kein Wunder, sagen wir mal, dass es nicht ganz einfach geht, weil sich hier eben im Brennglas zeigt, wie eine föderale Struktur funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist eben nur mal so, es geht hier vor allem um die Kommunen. Für die Kommunen sind die Länder zuständig. Es geht hier aber um Fragen, wo man der Ansicht ist, da sollte der Bund mehr geben, zum Beispiel weil Sozialleistungen gestiegen sind. Das entscheidet der Bund, die Kommunen müssen es ausgeben. Nun kann aber der Bund gar nicht direkt an die Kommunen zahlen. Das geht durch die Finanzministerien der Länder und die Finanzminister haben bekanntermaßen klebrige Hände. Das heißt, das sind Strukturen, wo Konflikte programmiert sind, wo man auch nicht eben die Verantwortlichkeit einfach nur bei einer Seite suchen kann, sondern das ist komplex.
Ja, und komplex und schwierig ist ja auch sozusagen das Thema eigentlich. Also wenn wir diese ganz große Überschrift nehmen, gleichwertige Lebensverhältnisse, übrigens ja ein Auftrag aus dem Grundgesetz an die Politik.
Genau.
So, das ist also ein Riesenthema. Wir wissen, seit Jahren geht die Schere auseinander. Es gibt offenkundig Regionen in Deutschland, die sozusagen abgehängt sind oder abgehängt werden oder sich fühlen jedenfalls. Und es gibt Städte, wo ganz andere Probleme sind, aber jedenfalls keine mit Mobilfunk. Also es ist ein großes, schwieriges Thema. Kann man denn zumindest sagen, also Einigkeit besteht da, das und das und das sind wirklich die Brennpunkte, das und das und das sind wirklich die großen Probleme, die wir jetzt mal identifiziert und festgetackert haben.
Ich glaube, das kann man schon sagen, auch wenn das noch lange nicht heißt, dass man dafür eine Lösung findet. Erstens, Altschulden sind sich alle einig, ist ein Problem, auch wenn, wie gesagt, die Lösung noch aussteht. Da hat der Bund Bereitschaft signalisiert, hat aber gesagt, wir müssen uns nochmal zusammensetzen. Wir machen das nur zusammen. Ein Punkt. Zweiter Punkt, Mobilfunk. Das ist ja lange schon Thema, die Frage an jeder Milchkanne oder nicht. Da hat man nun gesagt, das ist jetzt nicht nur diese Kommission, sondern da haben sich die Fraktionen auch schon vorher zusammengesetzt, aber es ist eben auch nochmal diese Kommission, dass man tatsächlich gesagt hat, der Bund übernimmt die 15%, die die Privatwirtschaft wirtschaftlich nicht abbilden kann oder will.
In Gegenden mit weißen Flecken sozusagen.
Genau, ja. Also das heißt, Mobilfunk ist ein Thema. Verkehr ist ein Thema. Und auch da hat es eine Entscheidung gegeben. Es geht eben, wie gesagt, nicht nur beim Verkehr, es geht ganz oft um Priorisierung. Und Horst Seehofer
hat
das.
Ich höre, Priorisierung. Das klingt immer wie auf die lange Bank schieben.
Nee, es geht darum, was zuerst abgearbeitet wird. Und das wird vielleicht klar aus dem, was Horst Seehofer hier gesagt hat.
Dass wir den Bundesverkehrswegeplan einbeziehen, strukturschwache Räume. Der ist bisher immer aufgestellt worden nach dem Motto: Wo sind schon Staus? Wo ist der Bedarf am größten? Und die strukturschwachen Räume hatten nie eine Chance, bei den Schienen oder bei den überörtlichen Straßen angebunden zu werden.
Und das soll eben geändert werden. Das heißt, es geht vielfach einfach um einen Perspektivenwechsel, um eine andere Wertigkeit der Anbindung der abgehängten Regionen. Also wir hatten jetzt Altschulden, Mobilfunk, Verkehr. Das sind, glaube ich, wesentliche Sachen, aber Ehrenamt wurde zum Beispiel auch in den Blick genommen. Es ist ein Phänomen, dass im Osten es viel weniger bürgerschaftliche Stiftungen gibt als im Westen. Das ist kein Wunder. Die Einkommen sind niedriger. Die Leute haben weniger Vermögen rumliegen, die sie vielleicht in eine Stiftung tun wollen. Es gibt weniger Tradition in die Richtung, aber es ist erstmal ein Faktum. Und da will man jetzt eine Stiftung einrichten, die erstmal organisatorisch begleiten soll, also die einfach Service leisten soll und die aber auch digital helfen soll. Das heißt unter anderem eben auch diese Schwierigkeiten, die durch die Datenschutzgrundverordnung oder die Verunsicherung, die dadurch entstanden sind, auffangen. Also es sind nicht nur diese ganz augenscheinlichen wirtschaftlichen Probleme, sondern eben auch solche weicheren Punkte, auch eben Verlängerung der Kita-Förderung über 2021 hinaus, Verlängerung von sozialem Wohnungsbau über 2021 hinaus. Das sind wohl auch Entscheidungen, die in dieser Kommission gefallen sind, mit Beteiligung auch des Kanzleramtes. Wobei man sich da auch wieder fragen kann, steht das auf dem Papier oder macht das eine spätere Bundesregierung dann tatsächlich mit? Aber es ist erstmal eben eine Vorentscheidung. Also das heißt, das ist wirklich eine ganz breite Problematik und es geht eben um dieses scheußliche Wort Priorisierung in erster Linie.
Ein weites Feld sozusagen.
Genau.
War ja vorab schon klar, also bei allem Gerede und bei all der Kritik, die es im Vorfeld gegeben hat, das kann ja nur so laufen. Die beteiligten Bundesminister und Bundesministerinnen vor allem, die haben hohe Erwartungen geweckt. Da war von einem großen Wurf die Rede und dass man jetzt das Thema wirklich mal konkret und sozusagen Arme hochkrempeln angehen will und dass die Enttäuschung da eigentlich nur programmiert werden kann. Aber du warst jetzt, wenn ich das richtig weiß, durchaus positiv überrascht von der Pressekonferenz heute.
Ja, das war ich durchaus, weil mir tatsächlich nicht klar war, dass wirklich da konkrete Entscheidungen für die Entscheidungsabläufe gefallen sind. Das beinhaltet zum Beispiel auch, wir haben ja jetzt, wenn ein Gesetz geschrieben wird, immer solche Pflichtprüfungen. Das ist einmal, was kostet das? Dann ist es nochmal die Frage, was kostet das für die Wirtschaft, also Bürokratiekosten und anderes mehr. Und da soll es jetzt auch eben die Regelabfrage geben, was heißt das für Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse? Bei jedem Gesetz soll das mitgeprüft werden. Das ist eine reine Formalie, die erstmal nichts kostet. Das kann aber erhebliche Auswirkungen haben. Nur, du hast natürlich völlig recht, die Erwartungen, die geweckt wurden, die waren immens. Ich erinnere gerade noch mal an das, was Horst Seehofer im September bei der Einrichtung dieser Kommission gesagt hat.
Ich glaube, wir werden auch durch diese Politik erreichen, mehr Zusammenhalt in der Bundesrepublik Deutschland, mehr sozialer Friede, mehr Zusammenhalt und die Überwindung der Spaltung unseres Landes.
Nicht weniger als das. Also, dass solche Erwartungen enttäuscht werden, ist dann kein Wunder.
So, und jetzt haben wir sehen ein paar Entscheidungen, die Bundesregierung für sich getroffen hat. Wir wissen, im Herbst soll es noch weitere Gespräche dann mit den anderen Beteiligten geben, also mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Ländern und so weiter. Da will man also weiterarbeiten an diesem Projekt. Läuft es am Ende dann doch immer wieder darauf hinaus und wird das auch in diesem Fall so sein? Wer zahlt was? Wo kommt mehr Geld für total wichtige Dinge her?
Erstens, ja. Zweitens, das ist aber nicht alles. Zum einen soll es insgesamt mehr Geld nicht geben. Das haben alle drei heute auch nochmal, diese drei Minister heute nochmal betont. Es soll darum gehen, dass jeder Minister in seinem Ressort verantwortlich dafür ist, die Sachen nach oben zu schieben. Priorisieren eben.
Wir kommen immer wieder darauf zurück.
Und das ist nun, wenn man sagt, es gibt einen bestimmten Topf an Geld, dann ist das jetzt erstmal auch nicht falsch, aber gleichzeitig macht das natürlich ein Fragezeichen hinter die Verwirklichung. Nur wenn man jetzt wirklich sagt, eben Beispiel Straßenbau, wir haben andere Zielsetzungen, als wir das bisher hatten, dann gut, muss man eben sehen, wie das dann umgesetzt werden kann. Es soll jetzt erstmal ein Staatssekretärstreffen geben,
ja, neue
wo man
Kommission.
Sich dafür,
ja, neue
ja ich glaube nur eine Runde, aber genau, also ja, wo man das versucht eben nochmal festzuziehen, wobei so ein bisschen wurde das ja schon abgestimmt, aber natürlich können die drei nicht fürs ganze Kabinett sprechen, jetzt in irgendwelchen Einzelentscheidungen. Aber klar, also da stehen viele Fragezeichen dahinter. Und dann ist es aber nicht nur das Geld eben, sondern es sind eben auch, es ist auch die Frage, wo konkret geht das Geld hin? Und das kann eben durchaus heißen, dass München in Zukunft weniger kriegt, obwohl es möglicherweise die großartigeren Projekte hat, die Leuchtturmprojekte, die vielleicht mit anderen Kriterien förderwürdiger wären.
Aber der Seehofer, ich schwöre dir, der Horst Seehofer findet, und wenn nicht er, dann sein Verkehrsminister, findet in Bayern ein Fleckchen, wo auch
es gibt so viele strukturflache, kulturschwache Regionen in Bayern, keine Frage.
Aber immerhin ein guter Anfang, würdest du denn doch alles in einem sagen?
Sagen Sie mir so, Frau Klöckner hat die Notwendigkeit eben so zusammengefasst.
Man kann es ja kurz sagen, natürlich hat man Fehler gemacht in der Vergangenheit, sonst hätte es diese Kommission nicht gebraucht.
Und dann schauen wir mal, was draus wird, aber es wäre doch, es könnte ein Anfang sein.
Ja. Gudula, vielen Dank.
Gerne.
Wer schon mal auf unserer Seite im Netz war, hat es ja vielleicht gesehen. Jederzeit bereit zu einem Ausflug an die See, steht da unter meinem Foto. Damit mache ich jetzt ernst und bin deshalb eine Weile raus. Kleiner Trost, Philipp May ist demnächst von seinem Abstecher in Washington zurück. Ich freue mich aber schon drauf, den Faden wieder aufzunehmen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.